InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Willkommen zur 100. Folge des InfektioPod. Happy Birthday to us, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige Infektiologinnen aus Hamburg. Elena Terhalle.
Hallo.
Till Koch.
Hallo.
Und ich, Annette Hennigs. Wir werden unterstützt von dem DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch eine Bewertung da bei Spotify, Apple Music oder wo man uns sonst noch so hört.
Ja, 100 Folgen InfektioPod. Voll gut. Ein Grund zum Feiern. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, was machen wir denn vorher? Laden wir irgendwie einen Star ein oder so? Und dann dachte er aber, nein, das machen wir nicht, sondern wir machen einfach eine schöne, gemütliche Folge zu dritt. Und wir durften jetzt gewissermaßen alle drei unsere aktuellen Lieblingsthemen mitbringen.
Genau. Und wir nennen die Folge gemischtes vegetarisches Hack. Wir sind rebellisch, obwohl man es auch gar nicht mehr so nennen darf.
Genau. Ja, es gibt so einen kleinen Prelude oder so eine kleine Einführung, weil ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung nochmal die Folgen angeguckt und es ist doch ganz witzig, auch so die Zeitabfolge nochmal sich anzugucken. Es hat ja angefangen, der Podcast im Januar 2019. Die erste Folge ging zu Typhus und diese ersten 12 Folgen, die habe ich ja damals noch alleine gemacht, da war immer so ein Thema oder ein Erreger, jetzt Typhus oder Tollwut oder so, stand dann auf dem Programm und dann war meistens noch ein Gast dabei. Dann zwischendurch habe ich mal irgendwie so Basic-Folgen ausprobiert, das war aber irgendwie nichts. Und ab dem 14.03.2020, da haben wir dann die erste Covid-Folge gemacht, das war Folge Nummer 14. Und dann ging es ja wirklich, da waren wir, also Leute, da waren wir so ein bisschen in der manischen Phase, glaube ich, haben wir echt so richtig viele Covid-Folgen.
Genau. Ja, aber da hat man also ja auch, da konnte man ja nichts machen. Konnte man sich ja nur zu Hause hinsetzen und über so einen Bildschirm miteinander quatschen.
Wir konnten jede Woche auch wirklich News, ne?
Das stimmt. Aber mir ist schon noch aufgefallen, trotzdem jetzt so auch über die ganzen Covid-Jahre, sag ich mal, haben wir trotzdem zwischendurch immer auch Nicht-Covid-Themen behandelt, ne? Also Tuberkulose, NTM, Aspergillose. Und da sind eigentlich echt auch ganz coole Folgen mit entstanden. Die eine oder andere muss ich mir auch mal wieder zu Gemüte fühlen. Man vergisst ja dann doch zwischenzeitlich so ein bisschen.
Hörempfehlung, einmal back in time, ne?
Genau. Stimmt. Und wenn ihr euch auch so ein bisschen noch für die Hintergründe interessiert oder welche Folgen es so gibt, könnt ihr natürlich einfach auf die Website infektiopod.de scrollen und da haben wir auch bei einer Folge mal verlinkt, so ein Poster, was ich im März diesen Jahres auf der ESCMID Global in Wien präsentiert habe, wo wir so ein bisschen die Hintergründe und Ziele von dem Podcast nochmal aufgeschrieben haben. Also wen das interessiert, das verlinken wir gerne auch nochmal mit. Und eine der ganz tollen neuen Entwicklungen in den letzten 2 Jahren war ja, dass wir jetzt auch Sponsoren gefunden haben und wir freuen uns super doll, dass das eben die zugehörigen Fachgesellschaften und Institute sind. Also als erste Institution hat ja das DZIF angefangen, uns zu fördern, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung. Und wir haben denen einfach mal geschrieben, ob sie uns vielleicht eine kleine Geburtstagsnachricht übermitteln wollen. Und die können wir uns jetzt ja mal zusammen anhören.
Ja, das ist eine Nachricht, vielleicht ergänze ich das nochmal kurz, die von Herr Professor Dirk Busch eingesprochen wurde. Das ist der Vorstandsvorsitzende der DZIF und beschäftigt sich vor allem mit Infektionen im immungeschwächten Wirt. Genau, und der hat uns einmal eine Nachricht geschickt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebes Team des InfektioPod, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. 100 Folgen InfektioPod, das ist nicht nur eine Zahl, sondern ein Beweis für großes Interesse, Engagement und die Fähigkeit, komplexe Infektionsthemen verständlich und spannend zu vermitteln. Im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung wissen wir, gute Wissenschaft lebt vom Austausch zwischen Forschern, Klinikern und der Öffentlichkeit. Genau hier setzt der InfektioPod an. Er baut Brücken, klärt auf, schafft Vertrauen in die Wissenschaft, ob zu Pandemien, Antibiotikaresistenzen oder neuen Therapien. So wird Infektiologie für alle greifbar. In einer Zeit, in der Fakten und Fake News oft nur schwer voneinander zu unterscheiden sind, ist dieser Podcast ein Leuchtturm der evidenzbasierten Information. Dafür danken wir dem gesamten InfektioPod-Team und freuen uns auf die nächsten 100 Folgen. Herzlichen Glückwunsch und weiter so.
Und auch die DGI, die uns ja jetzt seit Kürzesten unterstützt, hat uns auch eine Nachricht zukommen lassen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und hier hat netterweise Maria Fehreschild, die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, eine Nachricht gesendet.
DGI ist ein großer Fan des Infektiopods. Hier können sich vor allem Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung, aber auch erfahrene Infektiologinnen und Infektiologen zu aktuellen Themen in der Infektionsmedizin fortbilden. Es geht hier sowohl um die klinische Versorgung als auch um neue, interessante wissenschaftliche Fragestellungen. Dem jungen und sympathischen Infektiopod-Team gelingt es immer wieder, hochkarätige Interviewpartnerinnen und Partner für ihre Fragen zu gewinnen.
Und neben der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie unterstützt uns ja auch, und da freuen wir uns auch ganz besonders drüber, die Akademie für Infektionsmedizin. Das muss man vielleicht nochmal erklären. Das ist halt eine eigenständige Institution und die ist aber sozusagen nah dran, sage ich mal, an der DGI. Und es ist nämlich die Fortbildungsakademie der DGI. Und auch von denen haben wir einen kleinen Geburtstagswunsch erhalten, über den wir uns sehr freuen.
Guten Tag, mein Name ist Winfried Kern. Ich bin im Vorstand der Akademie für Infektionsmedizin. Das ist die Fortbildungsakademie der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, wir veranstalten viele Fortbildungsseminare im Bereich allgemeine Infektiologie und auch Antibiotic Stewardship schon seit vielen Jahren. Es ist mir heute eine besondere Ehre und Freude, zum 100. Jubiläum des Infektio-Podcasts gratulieren zu dürfen. Der Anlass ist aber noch ein anderer, denn Till, Elena und Annette haben uns kontaktiert vor einiger Zeit und gefragt, ob die Akademie für Infektionsmedizin diesen Infektiopod nicht auch finanziell unterstützen kann, nicht nur ideell, was wir natürlich schon sowieso immer getan haben. Und wir im Vorstand haben nicht lange gezögert und dem zugestimmt. Und insofern dürfen wir nun dabei sein, nicht nur ideell, sondern auch auf andere Art und Weise und wünschen uns, dass die nächsten 100 Folgen genauso spannend, interessant und erfolgreich werden wie die bisherigen. Viel Spaß dabei.
Super, dann kommen wir aber mal zum inhaltlichen Teil nach diesen netten Geburtstagswünschen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Der erste inhaltliche Teil geht um ein Thema, was uns alle im klinischen Krankenhausalltag häufig beschäftigt, weil es doch ein sehr komplexes Krankheitsbild ist, und zwar die Endokarditis. Annette, was hast du denn mitgebracht zum Thema Endokarditis?
Ja, ich habe gedacht, irgendwie muss ich doch jetzt mal mich hier wieder reingrätschen mit meinem Lieblingsthema, über das wir viel zu lange gar nicht gesprochen haben. Und ich muss natürlich auch sagen, ich bin nicht ganz uninspiriert, weil ich so ein bisschen aus dem Podcast geklaut habe. Ein Podcast, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann, oder wir alle, glaube ich. Und genau, da ging es, die haben ein Paper vorgestellt, kurz, was ich mir da noch mal ein bisschen genauer angeschaut habe und eigentlich ganz cool fand. Und da ging es um die infektiöse Endokarditis und das Timing der Antibiotikatherapie. Und der Titel heißt tatsächlich also Infective Endocarditis and Antimicrobial Timing, a Case for Delay. Also ob das jetzt ein Fall für eine verzögerte Antibiotikatherapie ist. Und das finde ich ganz spannend tatsächlich, weil man ja immer, also oder häufig, wenn man im klinischen Alltag hat man jetzt jemanden und mal Verdacht auf Endokarditis und dann ist immer ganz schnell, oh Gott, wir müssen jetzt sofort irgendwie die empirische Therapie und Hilfe, sonst passiert hier irgendwie was ganz Schlimmes. Und das ist ja so ein bisschen, finde ich, passt das auch zur Sepsis, wo man dann ja auch immer sagt, wir müssen ganz schnell Antibiotika, sonst passiert was ganz Schlimmes. Das
daher kommt das, ne? Also sozusagen daher kommt so diese Grund.
Verdacht auf Infektion, ganz schnell Antibiotikatherapie. Und da ist es ja doch so, dass in den letzten Jahren das immer mehr so ein bisschen aufweicht. Auch in der neuen Sepsis-Leitlinie hat man gesagt, man muss von diesem ganz raschen innerhalb von einer Stunde beim septischen Patienten mal so ein bisschen abrücken und nochmal ein bisschen irgendwie nachdenken, ist das jetzt eine Sepsis oder nicht oder vielleicht was anderes. Und bei der Endokarditis haben sich jetzt die Autoren tatsächlich auch mal angeguckt, was passiert denn eigentlich, wenn man die Antibiotikatherapie eben nicht sofort gibt bei Verdacht auf Endokarditis, sondern wenn man erstmal wartet, bis man quasi erste Blutkulturergebnisse hat. Und das ist eine multizentrische Kohortenstudie von Patienten, die eine Bakteriämie hatten und den Verdacht auf eine Endokarditis. Also das war sozusagen die Studienpopulation und der Verdacht auf Endokarditis war, also ein Teil der Population war retrospektiv, ein Teil prospektiv ausgewertet, war tatsächlich das Echo, was mit der Indikation Verdacht auf Endokarditis angemeldet worden ist.
Okay.
So, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, sind das jetzt wirklich auch alles echte Verdachtsfälle? Ja, nein, aber so war sozusagen mal die Studienpopulation definiert. Ausgeschlossen wurden Patienten, die eine Sepsis hatten, logischerweise, Patienten auf Intensivstationen, Patienten, wo man im Nachhinein dann einen anderen Fokus gefunden hat, die Patienten, die operiert worden sind, also herzchirurgische Eingriffe, waren auch ausgeschlossen. Patienten, die antibiotisch vorbehandelt waren oder wo man es irgendwie nicht ganz klar rausgefunden hat, wann jetzt was passiert ist. Und der primäre Endpunkt war relativ hart, nämlich Mortalität nach 30 Tagen. Und der sekundäre Endpunkt war so ein kombinierter mit Mortalität, neuem embolischen Ereignis oder neue Knochen- und Gelenkinfektion auch als sozusagen Anhalt für eine Dissemination. Und wen die also eingeschlossen haben, waren 1230 Episoden von Bakteriämie mit Verdacht auf Endokarditis von, das waren dann 1152 Patienten, also ein paar Patienten hatten also zwei Episoden. Und davon waren 675 Episoden, die unmittelbar nach der Blutkulturentnahme eine empirische antibiotische Therapie bekommen haben. Das war die Gruppe I für immediately. Und 555 Episoden, wo die Therapie erst nach Vorlage von vorläufigen Blutkulturergebnissen gestartet wurde. Und das waren dann entweder Ergebnisse mittels Malditov, also mit so einer vorläufigen Erregeridentifizierung, oder wenn das nicht verfügbar war, Grampräparate. Und das war die Gruppe D für deferred, also verzögerte Antibiotikatherapie. Und die Rationale, weswegen das gemacht worden ist, war, dass man natürlich schon gesagt hat, na, wir haben schon tatsächlich eine relativ hohe Rate an Fehlverdachtsdiagnosen. Also so aus der Literatur weiß man, dass ungefähr nur so ein Viertel der Verdacht auf Endokarditis-PatientInnen am Ende mit einer Endokarditis diagnostiziert wird. Und zum anderen ist es ja auch so, dass die empirische Endokarditis-Therapie ja tendenziell eher so ein bisschen breiter ist. Also da macht man ja dann irgendwie in der Regel gute Gram-positive Wirksamkeit, gegebenenfalls ein bisschen Gram-negativ. Also das kann man sich auch trefflich drüber streiten, was man jetzt als empirische Therapie nehmen möchte. Aber in der Regel ist das ja sowas wie Fluoxacillin oder Cefazolin plus Ampicillin, gegebenenfalls dann noch irgendwie eine Drittgeneration Cephalosporin dazu. Also das ist schon sehr breit. Genau. Und man muss aber trotzdem sagen, dass die Zeit bis zur Antibiotikatherapie auch in der Deferred-Gruppe relativ schnell war. Also da haben auch immerhin drei Viertel der PatientInnen, also 73%, innerhalb von 24 Stunden die Erstgabe des Antibiotikums bekommen. Also das zeigt auch schon, dass diese Zentren, das war in der Schweiz, einfach extrem schnellen Zugriff auf mikrobiologische Diagnostik hatten. Ne? Also D heißt ja präliminäre Identifizierung, und wenn das innerhalb von 24 Stunden gelingt, ist das ja schon echt sehr schnell, muss man sagen. Genau, und was interessant ist, dass Bei den Ergebnissen der Antibiotikatherapie ist es relativ folgerichtig, muss man sagen, dass die Gruppe I, also die immediately, länger breit antibiotisch therapiert worden ist als die Gruppe D. Und zwar waren das in der Regel so 2,8 plus minus knapp 6 versus 1,7 plus minus 3 Tage. Also das war schon relativ signifikant, also so fast ein bis zwei Tage länger. Mhm. Aber Gruppe I, also die Immediate, häufiger eine adäquate Antibiotika erhalten hat. Auch das macht natürlich Sinn, weil wenn man erstmal alles behandelt, trifft man am Ende natürlich auch. Ne? Also mit der Bazooka wird der Spatz natürlich dann erwischt.
Aber in der zweiten Gruppe hatten die doch schon einen Erreger, das verstehe ich dann nicht so.
Ja, richtig. Aber die hatten natürlich, also die hatten teilweise Grampräparate, eine grampositive Gucken, das kann natürlich dann das oder das sein. Und auch so ein, genau, also da gab es dann manchmal eben auch ein Mist. Es waren aber tatsächlich nicht große Unterschiede. Genau. Und es ist so, dass sozusagen diese eingeschlossenen Patienten, wir erinnern uns ja nochmal, waren die Patienten mit Bakteriämie und Verdacht auf Endokarditis. Und final eine Endokarditis hatten dann tatsächlich in beiden Gruppen ungefähr die Hälfte. Also in Gruppe I waren es 55%, in Gruppe D 45%.
Okay, das kommt mir hoch vor. Ja.
Das ist relativ hoch, genau. Aber man muss natürlich sagen, dass wahrscheinlich, also ja, also vielleicht war es eine gute Präselektion. Es waren natürlich auch viele Patienten, wo dann relativ schnell klar war, dass es ein anderer Fokus ist, waren ja auch ausgeschlossen. Ne? Also man hatte natürlich dann die Bakteriämie unklaren Fokus und die Endokarditis waren dann so die häufigsten und Katheterinfektionen die häufigsten Ursachen, weil natürlich ein Spondylolisthitis war dann out the door schon ausgeschlossen quasi als anderer Fokus. Ne? Genau.
Ja.
Genau, und die hatten, wie gesagt, diese drei Kohorten. Einmal eine retrospektive Bakteriämie-Kohorte, eine prospektive Kohorte mit Patienten mit Verdacht auf Endokarditis und eine Endokarditis-Kohorte aus so einem Endokarditis-Board, die einmal in retrospektiven und prospektiven Teil unterteilt war. Also es war eigentlich eine ganz gute Mischung von Retro und Prospektiv. Und interessanterweise, und das finde ich jetzt tatsächlich eigentlich das für mich die relativ wichtige Take-Home-Message, der primäre Endpunkt war nicht signifikant unterschiedlich. Also ob man jetzt sozusagen sofort gestartet hat mit der Therapie oder gewartet hat, bis man ein präliminäres Ergebnis hatte aus der Mikrobiologie. Kein Unterschied im Composite-Endpunkt, der wurde in 26% erreicht, 28% versus 24%, also nicht signifikant. Die Mortalität war extrem niedrig, muss man sagen, in dieser Gruppe. Das waren 5% in beiden Gruppen.
Interessant.
Man muss sagen, dass natürlich septische Patienten und operierte Patienten ausgeschlossen
sind. Das ist wegen der Vorselektion. Ne?
Genau, ne? Also man hat eher die etwas gesünderen dann sozusagen eingeschlossen.
Und der Composite-Endpunkt, nehme ich an, war primär und sekundär kombiniert, also Mortalität nach 30 Tagen und neue embolische Ereignisse.
Ja,
oder
genau. Eine neue embolische Ereignisse und neue Knochen- und Gelenkinfektionen. Genau. Und was man gesehen hat, und das ist ja auch nichts Neues, die Mortalität korrelierte halt nicht mit dem Zeitpunkt der Antibiotikatherapie, sondern einfach mit anderen Faktoren. Höher Charlton Comorbidity Index, persistierende Bakteriämie über 48 Stunden und eine inadäquate Antibiotikatherapie innerhalb der ersten 48 Stunden. Also, das muss man sagen, Endokarditis-Patienten sind einfach krank und je kränker sie vorher sind, desto schlechter kommen sie hinten raus. Aber bei stabilen PatientInnen ist es sozusagen nicht prognoseentscheidend, sofort die breite antiinfektive Therapie rauszuholen. Zumal man sich ja auch die Diagnostik dann gleich zerschießt. Ne? Also wenn jetzt einer Endokarditis ruft, dann wird im Stress noch schnell eine Blutkultur abgenommen und das Antibiotikum läuft rein. Also das ist wirklich bei diesen stabilen PatientInnen ist Zeit, die Diagnostik vernünftig zu machen. Man muss sagen, das ist ein absolutes Hoch, also sowohl das Kollektiv ist präselektioniert, als auch die Bedingungen sind optimal. Also die hatten sozusagen einen infektiologischen Konsildienst an allen Standorten, also an den beiden Standorten, wo das stattgefunden hat. Es gab ein Endokarditis-Team an beiden Standorten. Und es gab mal schnelle mikrobiologische Diagnostik mittels MALDI-TOF an beiden Standorten. Also das ist sicherlich was, wenn man jetzt irgendwie 7 Tage auf ein präliminäres Blutkulturergebnis wartet, sieht das wahrscheinlich anders aus, muss man sagen. Ne? Aber gerade in so Hochleistungszentren ist das was, wo man sagen kann, man darf sich auch kurz mal entspannen und muss nicht gleich irgendwie die Triple-Therapie rausholen. Fand ich total cool und hier wichtig auch nochmal, glaube ich, tatsächlich diese klinische Expertise und gerade das Gespräch zwischen Infektionsmedizinern, Infektiologinnen und auch Kardiologen. Kardiochirurgen ist halt total wichtig, dass man einfach wirklich diese Patienten gut einschätzen kann. Also ich fand es wirklich super. Nochmal ein Argument mehr zu sagen, langsam erstmal gucken.
Ich habe noch kurz eine Rückfrage zu dem Startzeitpunkt für den Einschluss der Patienten. Du hattest gesagt, der Startzeitpunkt ist sozusagen, wenn man den Verdacht auf eine Endokarditis stellt und das Echo anmeldet, richtig?
Genau.
Aber okay.
Und dann ist es tatsächlich so, also genau, man hat dann zum einen sozusagen retrospektiv geguckt, bei wem war sofort die Antibiotikatherapie und bei wem wurde
ohne,
es
ohne, dass
verzögert.
Das Echo gemacht wurde sozusagen.
Ohne, dass das Echo erstmal gemacht wurde, genau, weil man hat ja gesehen, dass so ungefähr 50% nur in den Gruppen dann tatsächlich eine Endokarditis hatten. Ne? Also es waren die sozusagen mit Bakteriämie und Verdacht auf Endokarditis. Das ist jetzt keine super saubere Kohorte, ne, weil es natürlich nicht randomisiert und so weiter. Und die Frage ist auch, bei wem wartet man ab? Das sind natürlich die Patienten, die insgesamt einfach ein bisschen gesünder. Sie waren aber tatsächlich ganz gut sonst auch gematcht, ne, also so, aber absolut. Also das ist natürlich was die Autoren auch sagen. Das ist retrospektiv und sicherlich kann auch ein Selektionsbias irgendwie drin sein. Aber ich glaube, das, was man auch grundsätzlich so sagt, ne, wenn jemand jetzt irgendwie stabil ist, nur weil da irgendwie ein Verdacht im Raum steht, passiert ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Also wenn einer mit der Staph aureus irgendwie Infektion, bei dir, der würde ja auch klinisch so aussehen, dass man jetzt nicht warten würde. Ne? Aber bei anderen PatientInnen ist es eben schon möglich. Also fand ich eigentlich ganz interesting.
Und ich finde, das bestätigt einfach auch nochmal das, was wir in der Sepsis-Folge auch besprochen haben, ne? Dass man erstmal den Patienten angucken, erstmal überlegen und nicht sofort lauflos schießen mit den Antibiotika.
Das finde ich ganz gut. Ja. Absolut.
Das sind natürlich Traumbedingungen, unter denen diese Studie wahrscheinlich dann...
Genau. Naja, gut.
Aber spannend. Cool.
Aber ich fand auch ganz, ganz cool eigentlich, genau. Und ja, wie viele randomisierte Studien haben wir schon in der Infektiologie? Obwohl, es werden mehr, so vom Gefühl her, ehrlicherweise, finde ich.
Sehr schön. Aber du hast noch was Zweites mitgebracht. Und da geht es, glaube ich, um was ganz anderes als...
Auch da habe ich mich, also ich hoffe, haben jetzt nicht alle unsere Zuhörer auch gerade den Podcast gehört, aber ich habe es immer ein bisschen ausführlicher nochmal nachgeguckt, als es im Podcast gewidmet wird. Auch da habe ich mich inspirieren lassen, muss man sagen, von der letzten Folge. Und zwar geht es da um Malaria. Und zwar nicht um Malaria in da, wo es normalerweise Malaria gibt, sondern um Malaria in den United States of America. Und zwar geht es um den ersten Outbreak, den ersten sozusagen lokalen Malaria-Outbreak in den USA in den letzten 20 Jahren. Und das ist sozusagen einmal die Zusammenfassung. Das ist aus JAMA Network Open von dem Public Health Response. Und ich fand es total spannend, auch so historisch, weil die echt noch ein paar ganz interessante Sachen da aufgeschrieben und verlinkt haben. Also worum geht's eigentlich? Es geht darum, dass es 2023 in den USA 10 Fälle von Malaria gab in 4 verschiedenen Staaten, die alle überhaupt keine Auslandsanamnese hatten, also 0. Das heißt, es waren sozusagen lokal erworbene Malaria-Fälle. Das waren die Staaten waren sozusagen Florida, da kamen die meisten, das waren 7. Einer aus Texas, einer aus Arkansas und einer aus Maryland. Also das hab ich überhaupt nicht verstanden, ehrlicherweise. Da oben in wirklich Nordamerika, Maryland, das habe ich nicht so ganz. Aber gut, wie dem auch sei.
Kann Einzelfälle davon auch so eine sogenannte Flughafen-Malaria oder Koffer-Malaria sein? Also wo man davon ausgeht, dass die Mücke irgendwie im Koffer mitgekommen ist oder so. Man weiß es nicht, ne?
Nee, also die hatten keine Reise, also ach so, nee, also die hatten auch keinen Flughafenkontakt, aber warte mal, das kommt ja noch. Es wurden natürlich auch Mücken untersucht, nicht nur Menschen. Also es wurden dann diese 10 Patienten und dann wurden noch in einigen Mücken, das komme ich gleich noch drauf, wurden nämlich auch Plasmodien gefunden. Also das ist tatsächlich irgendwas lokal quasi übertragen. Alles klar. Und jetzt kurzer Auszug in die Geschichte der Malaria der USA. Das war nämlich sehr interessant, fand ich. Also Malaria war ja tatsächlich bis zum Zweiten Weltkrieg endemisch in den USA, und zwar im Süden der USA, woraufhin dann 1942 das Office of Malaria Control in War Areas gegründet wurde, um vor allen Dingen so in und um die Militärbasen die Malaria-Verbreitung zu kontrollieren. Und interessanterweise wurde nämlich aus diesem Office of Malaria Control das CDC im Verlauf. Und innerhalb des CDC gab es dann noch ein Malaria Elimination Program, was dann noch fortgeführt worden ist, bis man dann 1951 die Malaria eliminiert hatte und das dann irgendwie ausgelaufen ist. Aber tatsächlich, also sozusagen das CDC basiert auf diesem Office of Malaria Control in War Areas. Das war für mich
sehr
eine neue Information.
Ja, das ist
auch
sehr interessant.
Ja, ich erzähle im Studierendenunterricht zu Malaria immer, dass es ja auch in Europa voll prävalent war und ja im Zweiten Weltkrieg die Alliierten deswegen in Italien zum Beispiel voll den Vorteil hatten, weil die so die Insektizide dabei hatten.
Mhm. Ja, genau. Also das haben sie nämlich auch, so haben sie das sozusagen eradiziert in den USA. Also die haben vor allen Dingen quasi DDT versprüht in Häusern und in der Umgebung, in der unmittelbaren, wo Malaria detektiert worden ist. Es waren von 1942 bis 1949 haben die knapp 5 Millionen Häuser behandelt, in Anführungsstrichen, also besprayt. Dann haben sie natürlich noch irgendwie Drainage und Entfernung von Moskitobrutstätten und auch gelegentlich mal mit dem Flugzeug da irgendwie rumgeflogen und großflächig was versprüht. Und wie gesagt, 1951 hat das CDC sich dann so langsam zurückgezogen und dann 1952 die Elimination erklärt und dann das Malaria-Thema quasi eingestellt. Und es gibt so einen ganz interessanten Artikel nochmal, da gibt es dann so Karten, also das war vor allen Dingen eben im im Osten der USA, also gar nicht mal so an der Westküste, da gab es so kleine Streifen, das waren vor allen Dingen so Mitte östlich, aber auch tatsächlich bis oben an die kanadische Grenze und das ging dann sozusagen mit den Jahren immer weiter in Richtung Süden und war dann halt irgendwann weg. Genau, also wie dem auch sei, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt ist es ja so, dass Malaria ist ja nicht ganz unbekannt in den USA. Natürlich haben die auch importierte Fälle, so wie alle Länder, wo irgendwie Leute verreisen. In der Regel ist das Falciparum in 70%, aber auch Vivax, Ovale und Malaria. Der Rest ist nicht genau identifiziert. Aber das sind in der Regel, wie gesagt, Reiserückkehrer, die eine Malaria haben, wie bei uns ja auch. Und es gibt aber in den USA tatsächlich auch übertragungsfähige Anopheles-Mücken, das ist bekannt, sodass es immer wieder auch zu lokalen Ausbrüchen kommt. Der größte war tatsächlich 1988 in Kalifornien mit 30 PatientInnen und zuletzt 2008 in Florida mit 8 PatientInnen. Das waren größtenteils Vivax-Infektionen, also Plasmodium-Vivax-Infektionen. Also da ist auch so eine Timeline. Wie gesagt, und das ist jetzt, dann war lange, lange Ruhe, muss man ganz ehrlich sagen, und jetzt eben wieder dieser Outbreak. Und dann gab es wirklich eine gewaltige Public Health Response, muss man sagen. Es wurden irgendwie zig hunderte Moskitos gefangen und untersucht. Es wurde in den betroffenen Regionen mit den Behandlern der Bevölkerung gesprochen, Aufklärung betrieben, Moskitonetze verteilt, Repellents verteilt. So in einem Mile-Radius wurde gesprayt, also so als Vektorkontrolle. Es wurden Breeding Sites gesucht und ausgehoben und ausgetrocknet. Und zwar nicht nur in der Nähe von dem Haus von den Patienten, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Nähe von Recreational Areas. Also da war wirklich ordentlich Alarm. Und interessanterweise, also in den drei von den vier Bundesstaaten war es ja immer nur jeweils ein Fall. In Florida waren es ja 7 und die wohnten alle in so einem 4-Mile-Radius und erkrankten innerhalb von 2 Monaten, sodass man schon davon ausgehen kann, dass die alle miteinander zusammenhängen. Tatsächlich alle hatten so sie nannten es nächtliche Outdoor-Aktivitäten, wobei man sagen muss, 3 von den 7 waren halt einfach homeless und haben auf der Straße gewohnt. Aber es waren auch Patienten dabei, die nachts gearbeitet haben oder irgendwie nachts unterwegs waren. Aber sozusagen, die hatten alle eine Exposition nachts und auch alle von diesen 7 Patienten hatten genetisch identischen Stamm, der so aus Südamerika kam, also South American Origin. Keine Auslandsanamnese, wie gesagt, von diesen 7 PatientInnen. Allerdings hatten Florida und Texas jeweils vorher, innerhalb der Wochen davor, jeweils einen importierten Plasmodium vivax-Fall gemeldet, sodass man da eine Kausalkette hätte herstellen können, wären die Proben nicht schon vernichtet gewesen von diesen importierten Fällen. Also das weiß man am Ende tatsächlich nicht. Genau, die Patienten hatten alle Fieber, Thrombopenie, waren auch 9 von den 10 tatsächlich im Krankenhaus. Ein schwerer Verlauf, weil natürlich irgendwie auch keiner an Malaria gedacht hat. Die wurden dann alle auf dies und das behandelt, aber bis dann einer mal Malaria geguckt hat, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und jetzt noch einmal zu den Moskitos tatsächlich. Also alle States haben irgendwie Moskitos auch eingefangen. Und in Florida hat man tatsächlich irgendwie 3 Mücken mit Plasmodien im Magen gefunden, was dafür sprach, dass sie also ein recent Blood Meal zu sich genommen haben und noch nicht sozusagen im übertragungsfähigen Modus waren, aber tatsächlich gab es da sozusagen auch eine nachvollziehbare Kausalkette. Es wurden dann 98% der Mückenpopulation vernichtet in dieser Region. Man hat dann eine erfolgreiche Vektorkontrolle ausgerufen, wow, und der Outbreak war beendet. Also ich fand es total spannend, wie die das wirklich irgendwie aufgearbeitet haben, alles und irgendwie auch mit Sequenzierung. Und es ist ja gut, soll ja auch eigentlich so ablaufen, aber es ist natürlich schon wirklich ganz cool. Und man kann sich schon vorstellen, wenn jetzt das CDC, sagen wir mal, da kommt mal einer und streicht da so ein bisschen Funding und feuert irgendwie 1000 Leute, ne? Und man hat natürlich so einen Bundesstaat, da sind irgendwie übertragungsfähige Mücken da und das kann ja dann auch kann natürlich dann auch weitergehen und deutlich mehr Leute beeinträchtigen. Also wir werden sehen.
Ja. Ich meine, das sieht man ja letztendlich auch in den afrikanischen Staaten, ne? Wenn die Gelder nicht da sind, die Unterstützung nicht da ist, dass es auch anders laufen kann.
Absolut. Genau.
Das ist einmal die Frage. Und dann, was hat der Klimawandel dann auch damit zu tun, dass Malaria vielleicht wiederkommt? Das sind alles so, finde ich, so Fragen oder viele Fragen, die diese, ich finde es super spannend, aber diese so bei mir im Kopf kommen.
Ja, und man muss ja auch sagen, was das für ein Monsteraufriss war, wegen, ja, in Anführungsstrichen, nur 10 Fällen, ne? Also genau, was die da irgendwie, also irgendwie 98% Mückenpopulation reduziert, irgendwie da irgendwie über alles gesprayt, irgendwie, also das ist ja schon ein riesiger, ja, Aufwand. Ne? Also
aber ist schon ziemlich smart, das so früh zu machen, ja, ne? Und dafür muss man halt auch genau hingucken, genau, und die Surveillance, genau, haben, ne? Ja. Sonst merkt man es nicht, dass es, ja, und wenn man es ein Jahr später machen muss, wenn der Outbreak schon riesengroß ist, dann, ja, genau, kriegt man es wahrscheinlich kaum noch contained, ne?
Ja, also das, ja, war mein Beitrag zum vegetarischen Hackfleisch.
Sehr gut. Ja, dann kann ich mal direkt anschließen, weil bei mir soll es nämlich ein bisschen um Impfstoff-Updates gehen und ich will das jetzt gar nicht alles am Stück erzählen, aber ich will ein Impfstoff-Update zum Thema Malaria auch geben. Und ich habe mir überlegt, als ich mir das Thema so geplant habe, dass wir über relativ viele Impfungen bei dem Infektsupport immer schon wieder über die Jahre gesprochen haben. So auch über den Malaria-Impfstoff hatte ich nochmal nachgesehen. Das war in Folge 74, also im April 2023, haben wir über den ersten zugelassenen Malaria-Impfstoff geredet. Und dann gucken wir uns ja üblicherweise die Zulassungsstudien an, also so große Phase-3-Studien, auf Grundlage derer die Impfstoffe dann auch zugelassen werden. Und da beschreiben wir oft so eine Vaccine Efficacy, also wie wirksam das in so großen randomisierten Studien ist, der Impfstoff. Und ich habe mich aber gefragt, wie sieht es denn danach dann in der Wirklichkeit aus? Also wie ist denn die Vaccine Effectiveness und was ist überhaupt der Unterschied dazwischen? Und das habe ich für so ein paar Impfstoffe mal zusammengetragen und wollte das jetzt mit den Malaria-Impfstoffen einmal anfangen und muss aber vorneweg schicken noch so ein mini bisschen propedeutik, nämlich diese beiden englischen Begriffe Efficacy und Effectiveness einmal zu unterscheiden, weil das ist im Deutschen beides übersetzt mit Wirksamkeit und das ist aber inhaltlich was Unterschiedliches. Das erste Efficacy meint nämlich die Wirksamkeit unter Idealbedingungen. Also das ist die Wirksamkeit, die wir in RCTs, also in diesen Großzulassungsstudien zum Beispiel sehen. Ja, also das sind dann randomisierte, kontrollierte klinische Studien, wissen wir alle. Die haben ganz spezifische und ganz strenge Ein- und Ausschlusskriterien. Das heißt, wir haben eine hochkontrollierte Population, wo wir genau die gut charakterisiert haben. Wir wissen genau, wer in der Studie mitmacht. Und dann haben wir ein sehr standardisiertes Vorgehen. Also wir haben eine Gruppe, die wird zum Beispiel geimpft und eine, die wird vielleicht nicht geimpft oder wird gegen irgendwas anderes geimpft. Und dann haben wir sehr genaue Outcome-Parameter, die wir uns angucken wollen. Also das ist gewissermaßen so ein bisschen so sterile Settings quasi wie in einem Labor. Und wir kontrollieren alle Parameter ganz genau. Und deswegen ist es auch eine sehr valide Aussagekraft. Aber das ist eben sozusagen die Wirksamkeit unter NDA-Bedingungen. Und demgegenüber steht eben die Effectiveness. Das ist die Wirksamkeit im echten Leben, also unter Alltagsbedingungen. Und da hat man jetzt eben viel weniger Kontrolle einerseits. Das heißt, einerseits kann man manche Aussagen nicht so einfach treffen, zum Beispiel über die Population, wie die genau zusammengesetzt ist. Andererseits ist es aber auch irgendwie eine bessere Aussagekraft, finde ich, weil werden eben viele Einflüsse noch mit eingepreist, die man in den Zulassungsstudien nicht hat. Zum Beispiel ist die Population jetzt diverser. Also ich habe auch ältere Leute, die häufig ausgeschlossen werden. Ich habe Leute mit Immunsuppression, mit bestimmten Vorerkrankungen, die vielleicht ausgeschlossen werden. Die werden jetzt alle mit erfasst bei diesen Beobachtungsstudien. Und welche es da gibt, das können wir uns später vielleicht nochmal angucken, was für verschiedene Studientypen da zu diesen Beobachtungsstudien dazu zählen. Aber wir können jetzt erstmal wieder auf den Malaria-Impfstoff zurückkommen. Und damals in der Folge 74 hatten wir über den ersten geredet, der heißt RTSS-AS01. Total einfacher Name. Oder Mosquirix ist so der Handelsname. Und genau, das war ja so der erste von der WHO empfohlene und dann zugelassene Malaria-Impfstoff. Und es gibt mittlerweile noch einen anderen, der heißt R21, Matrix-M. Und die funktionieren aber nach einem relativ ähnlichen Prinzip. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Methoden, wie man so Impfstoffe bauen kann. Ne? Früher hat man ja immer so Virus angezüchtet in der Zellkultur und dann Formalin draufgeworfen und dann hat man das war dann sozusagen so das inaktivierte Virusvakzin und da sind wir mittlerweile ja ein bisschen weiter und haben zum Teil ja auch Lebendimpfstoffe. Und das ist jetzt aber ein proteinbasierter Impfstoff, also so ein Subunit proteinbasierter Impfstoff. Also da ist sozusagen eine Untereinheit von einem relevanten Protein, was immunogen ist. Das ist nämlich bei Malaria sind das ja die Sporozoiten, also eine bestimmte Form dieser Malaria-Parasiten, die Mücke auch injiziert. Und die haben auf der Oberfläche so ein bestimmtes immunogenes Protein, das heißt Zirkumsporozoites Protein. Das ist sehr, sehr viel untersucht schon. Und dieses Protein hat man jetzt genommen, oder eigentlich ein Teil von diesem Protein, nämlich der immunogene Teil, also der sowohl die Antikörperantwort als auch die T-Zellantwort reizt. Und diesen Proteinschnipsel hat man jetzt zusammengefügt mit einem anderen Protein, und zwar mit einem Teil des Hepatitis B S-Antigens, also von dem Hepatitis B-Virus hat man das zusammengefügt. Und dieses Hepatitis B-Protein hat jetzt dafür gesorgt, dass sich dieses Proteingemisch zu so einer virusähnlichen Partikel zusammengeschlossen hat, also so einem VLP, ein Virus-like Particle. Und diese VLPs sind eben anscheinend in der Lage, das Immunsystem deutlich mehr zu reizen und zu einer Immunantwort zu stimulieren, als wenn man jetzt einfach nur das Proteinschnipsel von diesem Zirkumsporozoiten-Protein des Malaria-Erregers verimpfen würde. Dann hat man noch so ein bestimmtes Adjuvans dazu getan und fertig war der Malaria-Impfstoff eigentlich. Ne? Und das ist im Prinzip das Wirkprinzip von diesen beiden Malaria-Impfstoffen. Die Zusammensetzung jetzt zwischen dem Hepatitis B und dem Sporozoiten-Antigen ist ein bisschen unterschiedlich bei denen, aber im Prinzip wirken sie beide sehr gut. Ja, was muss man noch zu den Impfungen sagen? Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass man relativ häufig impfen muss. Also man muss so 4-mal eigentlich impfen. Manchmal macht man auch ein 5. Mal als so eine Boosterung im Abstand von einem Monat. Und man sollte vielleicht dazu sagen, dass die Impfung vor allem für die ganz jungen Kinder gedacht ist. Also man versucht, die jungen Kinder innerhalb des ersten Lebensjahres mit der Impfung anzufangen. Dort, wo Malaria saisonal ist, will man das sozusagen möglichst natürlich vor der Malaria-Saison machen. Genau, und wir hatten schon Zulassungsdaten, die eine ganz gute Effektivität gezeigt haben für diese Malaria-Impfstoffe. Und es gibt jetzt aber eben erste Real-World-Daten für einen, diesen RTSS-Impfstoff, also den ersten von den beiden Impfstoffen. Und der hat im Prinzip in den ersten Jahren der Einführung, also 2020 bis 2022, sich angeguckt, Gegenden, wo das schon eingeführt wurde, versus Gegenden, wo es noch nicht eingeführt wurde, und hat da immerhin noch eine absolute Wirksamkeit gesehen von 33%. Also die unkomplizierte Malaria, die da untersucht wurde, wurde sozusagen in Real-Life-Bedingungen immerhin noch um ein Drittel reduziert. Und es gibt so ähnliche Schätzungen, zumindest vom CDC, die schätzen jetzt für die uncomplicated Malaria, schätzen sie das die Effektivität auf so 40% und so, ne? Genau, das ist dann natürlich etwas geringer, als der Schutz vielleicht in den Zulassungsstudien sein kann, aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz wichtiges Signal, dass diese Impfung auch in der echten Welt wirklich Mortalität und Morbidität senken kann.
Ja, und zumal das ja auch einfach echt eine wahnsinnig relevante Erkrankung in den Gebieten ist und gerade die Gruppe von den Kleinstkindern und Kleinkindern da ja die Hauptburden of Disease sozusagen trägt. Ne? Also insofern, ich finde, das ist jetzt nicht, also 30-40% klingt jetzt erstmal so, aber also ist ja besser als besser haben als brauchen, ne? Ist ja schon besser als nix.
Total, total. Und ich meine, die Forschung war ja wirklich vorher jahrzehntelang beschäftigt, noch viel toxischere Impfcocktails gegen Malaria zusammenzumischen. Ne? Da wurden ja zum Teil so durch Radiation abgetötete Sporozoiten verimpft, die man immer IV geben musste und so. Das wäre alles noch viel schwerer zu applizieren gewesen als Impfung. Ja. Also von daher, ja, hast schon, glaube ich, ein echter Durchbruch, dass es jetzt so einen proteinbasierten Impfstoff gibt. Ne?
Das stimmt.
Ja, und auch über die nächste Impfung, nämlich die Dengue-Virus-Infektionsimpfung, haben wir schon mal im Infektsupport geredet. Das war die Folge Nummer 78, die wir im Januar 2024 veröffentlicht haben. Das war ja so, bei Dengue gab es so eine, ja, jetzt eigentlich alte Impfung, die so 2015 das erste Mal zugelassen wurde. Das war eine attenuierte Lebendimpfung, also ein abgeschwächtes Lebendimpfstoffvirus. Und die hatte so ein paar Probleme. Und zwar kam es da ähnlich wie auch bei einer vorangegangenen Dengue-Virus-Infektion. Wir erinnern uns nochmal, Dengue gibt es ja in diesen vier Serotypen, also Dengue 1, 2, 3, 4. Und bei der Impfung war es dann genauso, wie wenn man vorher schon mal eine Infektion mit einem anderen Typus von Dengue Virus hatte, dass es nämlich diese antikörperverstärkte Erkrankung gab, die ADE, die AED, die Antibody Enhanced Disease. Und das ist natürlich was, wovor man sich bei Dengue zu Recht sehr fürchtet. Und deswegen ist der Impfstoff dann auch eigentlich ja schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Es gab erst 2017 so eine Warnung zu dem, dass man es dann nur noch bei seropositiven Leuten verimpfen durfte. Genau, aber anyway, dann gab es auf jeden Fall, gab es dann zeitnah eine neue Impfung, die nennt sich TAK-003 oder Qdenga ist der Handelsname. Das ist auch ein attenuierter Lebendimpfstoff und der ist, ich finde den, die Bauweise von dem auch ganz cool, weil das nämlich auch ein abgeschwächter Dengue-Virus-Vektor ist. Also ich hatte ja gesagt, es gibt 1, 2, 3, 4 und der Vektor von diesem Impfstoff ist jetzt Dengue-Virus Typ 2 und dem sind jetzt Antigene von den anderen Typen, also 1, 3 und 4, hinzugefügt. Und in den großen Zulassungsstudien hat man eben gesehen, dass es kein Antibody-Dependent Enhancement dieser Erkrankungen mehr gab und dass man eine sehr hohe Effektivität oder Efficacy, muss man ja sagen, das englische Wort, also eine 80-prozentige Vaccine-Efficacy, also Wirksamkeit in diesen klinischen Studien eben gesehen hatte. Bisschen einschränkend bei dieser Zulassungsstudie war, dass es praktisch nur Wirksamkeit gegen Dengue 1 und 2 sicher gezeigt werden konnte. Bei 3 und 4 ist es so ein bisschen, das gab es zum Teil kaum oder die Zahlen waren so niedrig, dass man da aus der Zulassungsstudie zumindest keine direkte Aussage zu treffen konnte. Genau, und auch für den gibt es jetzt relativ aktuelle Real-World-Daten. Die sind im August diesen Jahres in Lancet ID erschienen. Und das ist jetzt ein Studiendesign, das nennt sich Test-Negative Case-Control Study. Und das will ich vielleicht mal kurz erklären. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass man diese Efficacy eben in den großen Zulassungsstudien, in diesen randomisierten klinischen Studien untersucht. Und für diese Real-World-Daten brauchen wir jetzt eben andere Studiendesigns und da gibt es ganz viele verschiedene. Also man kann so eine Art, das nennt man dann so eine Art RCTs machen, also das sind so Cluster-RCTs. Das, worüber ich jetzt reden will, sind aber sogenannte Beobachtungsstudien. Also das sind Studien, die nicht randomisiert sind. Und da kann man vielleicht zwei grob unterscheiden. Das eine ist so eine Kohortenstudie, also ich bestimme eine Kohorte und die eine kriegt die Intervention, zum Beispiel die Dengue-Impfung jetzt in diesem Fall und die andere kriegt sie nicht und dann beobachte ich die longitudinal. Da kann man sich aber vorstellen, das ist relativ aufwendig, weil ich Leute prospektiv nachverfolgen muss, ob sie die Infektion bekommen zum Beispiel. Das heißt, das ist relativ ressourcenaufwendig. Und es geht auch nur für bestimmte Impfungen, die nicht alle kriegen. Also zum Beispiel bei einer Masernimpfung könnte man es nicht machen, weil das kriegen fast alle. Und sozusagen die, die sich nicht gegen Masern impfen lassen, sind wahrscheinlich, also sozusagen eh vielleicht etwas special, schrägstrich verrückt und dementsprechend vielleicht nicht ganz für Studien geeignet. Also zum Beispiel mit Masern könnte man es nicht machen. Genau. Und eine sozusagen leichte oder vielleicht etwas leichter durchzuführende Studiendesign innerhalb der Beobachtungsstudien sind jetzt diese Fallkontrollstudien. Das sind gewissermaßen so retrospektive Studien. Da guckt man sich, definiert man auch zwei Gruppen, nämlich die Fälle und die Kontrollen. Und die Fälle sind immer die Erkrankten und die Kontrollen sind die Nicht-Erkrankten. Und so eine Unterform davon ist jetzt eben die hier durchgeführte testnegative Designstudie. Das ist so eine Spezialform dieser Fallkontrollstudien. Da schließt man alle Getesteten ein und die, für die der Test, für die Tests positiv waren für dieses untersuchte Pathogen. Das sind eben, das ist die Fallgruppe und alle, für die der Test negativ war, das sind die Kontrollgruppen. Und so haben wir das hier eben auch gemacht, weil man für Dengue-Virus eben ganz gut testen kann. Es gibt dieses NS1-Antigen, es gibt die Serologie. PCR spielt nicht so eine große Rolle, aber die gibt es auch noch. Aber das heißt, man kann auf Dengue sehr gut testen. Und dann guckt man sich sozusagen retrospektiv an, bei den Leuten, die Dengue bekommen haben, wie hoch war da die Rate an Leuten, die die Impfung bekommen haben? Und bei den Leuten, die kein Dengue bekommen haben oder die kein Dengue hatten, wie hoch war da die Impfrate? Und daraus kann man dann die Vaccine Effectiveness, nicht die Efficacy, sondern die Effectiveness ablesen. Genau. Und die war hier halt jetzt ein, weil es die Real-World-Daten sind, war sie etwas niedriger, nämlich so 61% war die Effektivität bei 2 Dosen, die geimpft wurden. Und bei einer Dosis lag sie immerhin noch bei ungefähr 50%. Genau, dann hat man noch gesehen in diesen Real-Life-Daten, dass die Schutzwirkung ungefähr so nach 14 Tagen beginnt und dass sie im zeitlichen Verlauf wieder ein bisschen abnimmt. Also so ein gewisses Waning über die Zeit hat man gesehen. Ja, beides, finde ich, unterstützt eher die Validität der Daten eigentlich. Also das hätte ich jetzt auch so erwartet.
Ne? Ja, und das auch noch nicht klar, ob man nachimpfen muss. Ne? Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das weiß man bei Dengue noch nicht, ne? Wie lange die Wirksamkeit ist.
Genau, da habe ich jetzt noch nichts zugefunden. Genau, muss vielleicht noch sagen, es sind 2 Impfungen, die man macht. Genau, im Abstand von 3 Monaten macht man das subkutan. Das ist auch ein bisschen anders als sozusagen viele andere, die man ja intramuskulär impft. Ja, also so ein bisschen speziell vielleicht, aber ist im Prinzip auch eine Impfung, die auch einen guten Schutz, würde ich jetzt mal sagen, in den Real-Life-Daten gezeigt hat. Ne? 50% ist ja immerhin schon nochmal was. Ja. Ist jetzt, glaube ich, keine Impfung, die man routinemäßig allen Reisenden in die Region empfehlen würde, aber ja, in ausgewählten Indikationen und gerade für Leute, die in den Endemiegebieten leben, ist es, glaube ich, echt toll. Ja, die dritte Impfung, wo ich ein Update mitgebracht habe, ist die Mpox-Impfung, also das, was früher Monkeypox oder Affenpocken hieß. Da haben wir auch 2 Folgen zugemacht. Das war so Mitte 2021, die Folgen 70 und 71. Und wahrscheinlich erinnert sich der eine oder die andere noch, dass der Impfstoff gegen Mpox ja quasi der gute alte Pockenimpfstoff war, ne? Also MVA, Modified Vaccinia Ankara, manchmal noch mit BN für Bavaria Nordic, das ist die Firma, die in Deutschland ist, die das herstellt, noch dahinter, also MVA-BN oft genannt. Und das ist sozusagen die aktuelle Generation von ja, Pockenimpfstoffen, die eben, weil diese Viren, also Mpox und der echte Pockenvirus, so nah verwandt sind, die genau hat er eben eine gute Wirksamkeit auch gezeigt gegen die Mpox-Infektion und nämlich auch in eben so Real-Life-Beobachtungsdaten immerhin noch eine Effektivität von über 80%, also 82% sind da so Schätzungen, wenn ich 2 Dosen wirklich bekommen habe und auch eine Dosis gegen Mpox immer noch über 70%ige Effektivität. Also auch da ist sozusagen im Schutz vor einer Mpox-Infektion der Nutzen wirklich gut, jetzt auch in Real-Life-Daten gezeigt. Bei Mpox ist ja auch der Spezialfall, dass man das auch manchmal als eine Postexpositionsprophylaxe einsetzen will. Also wenn man eben schon einen Sexualkontakt hatte, zum Beispiel mit einer gesicherten Mpox-Infektion, wäre das auch eine Überlegung, ob man dann die Kontaktpersonen auch impfen kann. Und da muss man sagen, da sind die Real-Life-Daten weniger gut. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man das schlechter untersuchen kann. Also da ist einfach die Studienpopulation, genau, das ist schwer zu rekrutieren, kann man sich, glaube ich, vorstellen.
Und sagen wir mal, diese Real-Life-Daten der Prä-Expositionsimpfung sozusagen in Anführungsstrichen, wo kommen die denn her? Sind das denn in afrikanischen Ländern durchgeführte Studien oder ist das MSM Population.
Genau, das ist jetzt das, was ich jetzt, die Effektivitätsdaten sind vom ECDC, also das basierte zum größten Teil auf diesem 2022er Ausbruch.
Okay.
Genau, also das sind eher MSM-Populationen, genau, und auch aus diesen, sozusagen bei Mpox erinnern wir uns vielleicht auch noch, gab es ja diese unterschiedlichen Kladen, ne, und die, die Welle, die hier in Europa vor allem war, war ja die Klade 2, also 2b vor allem, und deswegen ist die Übertragbarkeit auf andere Populationen und auch andere Kladen, also insbesondere die Klade 1, die ja so in Zentralafrika eher vorkommt und bislang nur sehr, sehr sporadisch in europäischen Ländern. Das ist so ein bisschen noch unklar, so will ich mal sagen, in beide Richtungen. Historisch wird ja immer gesagt, dass die beiden Clans sich so doll klinisch unterscheiden. Das ist aber, glaube ich, nicht so sicher, ob das wirklich so ist oder ob das nicht eher so historische Falschbeobachtungen waren.
Und aber ist die Impfung denn zugelassen für beide? Die ist für beide sozusagen,
genau.
Prävention beider Kladen, aber prinzipiell zugelassen, oder?
Ach so, ich glaube, jetzt für die Kladen wäre mir nicht unterschiedlich, nicht bewusst, dass es da eine unterschiedliche, unterschiedliche Zulassung gibt. Aber ich dachte, du meintest, ob es gegen Smallpox, also gegen die echten Pocken,
ach so, nee,
und
nee.
Gegen Mpox. Das ist nämlich gegen beide zugelassen. Ja. So, okay. Genau, ja. Ich glaube, hinsichtlich der Kladen wird da in der Zulassung nicht differenziert, meines Wissens. Okay. Ja. Wir machen weiter im Impfstaccato. die vierte.
Man muss dazu sagen, also für unsere Zuhörer, die Zuseher, Till hat uns hier eine Folienfeuerwerk von 84 Slides als Vorbereitung präsentiert. Elena und ich haben auch schon ein bisschen Angst, wie lange das hier noch geht. Nein. Es ist sehr interessant. Mach bitte weiter.
Okay, genau. Die nächste Impfung, zu der es ein Update gibt, ist die RSV-Impfung. Da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. In Folge 77, Folge 78 und Folge 88. Da haben wir das zum letzten Mal, als wir News aus der ID Week berichtet haben, die großen auch Zulassungsstudien zu den RSV-Impfstoffen berichtet. Und vielleicht nochmal kurz zur Rekapitulation. Es gab ja drei verschiedene Impfstoffstrategien. Ne? Wir haben ausführlich über die Historie von dem RSV-Impfstoff geredet, dass die so um viele Jahrzehnte zurückgeworfen war, weil es da in den 60er Jahren Todesfälle gab bei Kindern. Genau, und es gibt aber drei Impfstoffstrategien, die darauf abzielen, die besonders vulnerablen Populationen, also ganz junge Kinder und ganz ältere Menschen zu impfen. Also das bei den älteren Menschen impft man einfach die älteren Menschen selber. Und bei den ganz jungen oder neugeborenen Kindern gibt es zwei verschiedene Strategien bislang, die mit Impfstoffen verfolgt werden. Das eine ist, dass man die werdenden Mütter möglichst spät in der Schwangerschaft impft und dann gewissermaßen den Nestschutz an die Neugeborenen übertragen. Und die andere Strategie ist, dass man eine passive Impfung macht, also einen monoklonalen Antikörper gibt. Und beide haben wir hier ausführlich besprochen, InfektSupport. Und für die verschiedenen Strategien wollte ich jetzt einmal so neue Real-Life-Daten erwähnen. Das erste ist eine große Studie, die im Mai diesen Jahres in JAMA erschienen ist. Das war wieder so eine Case-Control-Study, die Real-Life-Daten zu den Impfungen von über 60-Jährigen, also von diesen älteren Populationen, mitgebracht hat. Und das war jetzt genau so eine Test-Negative-Beobachtungsstudie, wie ich die gerade schon geschildert habe. Diese testnegativen Studien kennt man typischerweise eigentlich von Atemwegserkrankungen, weil man die auch so gut testen kann. Ne? Ich hatte gerade gesagt, eine Voraussetzung dafür, dass man es machen kann, ist, dass man sozusagen einen ganz validen Test hat eigentlich. Und genau da in dieser großen Studie, die lief so Oktober 23 bis April 24, also so in einer Saison 23, 24 in den USA. Da sind unglaublich viele, über 700.000 Patienten getestet worden auf RSV und davon waren immerhin noch über 50.000 positiv und dementsprechend sozusagen noch viel mehr, also 700.000 waren negativ und das waren eben die Kontrollen. Und dann hat man eben geguckt in der RSV positiv getesteten Gruppe, wie viel waren da geimpft? Und das waren 2,4%. Und in der Kontrollgruppe, wie viel die sozusagen keine RSV hatten, wie viel waren da geimpft?
9,1%.
9,1% waren geimpft, genau. Und das hat eben eine Vaccine-Effectiveness von 75% ergeben. Genau, also da relativ gute Real-Life-Daten, die Efficacy in den Zulassungsstudien fast bestätigt haben. Nochmal zur Erinnerung, die waren ja bei den über 60-Jährigen, lag die bei allen drei Impfstoffen, sowohl den proteinbasierten von GSK und von Pfizer, aber auch vor den mRNA-basierten von Moderna, lag die bei ungefähr 80% oder knapp darüber. Und das ist jetzt hier anscheinend auch in den Real-Life-Daten wirklich sehr, also ist ja fast genauso hoch, 74% bestätigt worden.
Ja, das ist echt cool, ne? Das ist echt eine coole Impfung. Ich finde, RSV hatte man ja irgendwie nie so richtig. Also, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, aber ich immer nicht so richtig auf dem Schirm, bis man jetzt angefangen hat, ja auch, ich finde, so im klinischen Alltag, ja so in diesem Triple-Abstrich dann irgendwie auch mit darauf zu testen, ne, Influenza, Covid, RSV. Und da merkt man schon, das ist ja schon echt ein wahnsinnig relevanter
Absolut.
Erreger, ne? Von irgendwie infektexazerbierten COPD oder auch irgendwie Pneumonien, die hinterhergehen. Also ich glaube, das lief dann früher immer so als Virusinfekt. Also ist es ja natürlich auch, aber Virusinfekt nicht näher bezeichnet. Mhm. Und jetzt gibt es halt eine geile Impfung. Ne? Man muss ja sagen, die ist ja besser als Influenza jetzt mal unter der Hand.
Total.
Ne? Das ist schon echt.
Also, ja, ja. Und ich meine, ja. Ich habe ein paar alte Leute auf Intensivstationen gesehen, die eine RSV-Pneumonie hatten. Die hatten richtig zu kämpfen und viele sind auch gestorben. Ne? Die hatten eine massive Obstruktion. Das war echt krass. Also das war nicht ohne. Genau.
Ich muss sagen, die Impfung wird auch gut angenommen. Ich impfe in der Praxis ja viel im Moment und ne, jetzt ist ja die Impfsaison sozusagen auf Hochtouren gerade. Und die Patienten kommen von sich aus auch und möchten diese RSV impfen. Das ist eigentlich ganz schön,
super,
dass die super. Gut angenommen wird. Ja.
Auch bei den chronisch Kranken, die nicht sozusagen ganz jung und ganz alt sind, weil das ist ja auch noch eine Population, denen wir es
ja,
auch empfehlen
genau,
würden.
Ja, genau, da eher nicht. Wird ja auch von der STIKO eigentlich nicht empfohlen. Ne? Mhm. Also die werden ja eigentlich eher ab 60. Also mhm. Und die sind auch eher, da bin ich froh, bei den Jüngeren, muss ich sagen, wenn die sich gegen Influenza, Covid ist nicht sehr beliebt, muss man mal ehrlich sagen. Influenza wird schon gut angenommen.
Ja, interessant.
Aber die Älteren, gerade die Älteren, die jetzt für die RSV-Impfung in Frage kommen, die nehmen die auch gerne. Und vielleicht, ich möchte einmal noch mal ergänzen, weil das immer so eine Frage war bei den Kindern. Ne? Also da haben wir jetzt ja die Antikörper, die wir geben können oder halt die Impfung in der Schwangerschaft. Und es ist ganz wichtig, es kann nur entweder oder. Mhm. Ne? Weil viele Frauen denken, oh Gott, ich mache es jetzt richtig, gehe auf Nummer sicher, lassen sich in der Schwangerschaft impfen und wundern sich dann, oh Mensch, jetzt werden die Antikörper aber nicht mehr bezahlt für das Kind. Das wird dann auch von der Krankenkasse wohl nicht übernommen, außer es gibt natürlich eine Risikokonstellation. Ne? Das finde ich nochmal eine ganz wichtige Info.
Ja, das stimmt. Das ist gut zu wissen. Und ist eigentlich auch schon die Überleitung zu den nächsten Real-World-Daten, nämlich auch, ich habe versucht, was zu finden zu diesem Maternal-Vaccine, also von, was wir gerade besprochen haben, dass man die Schwangeren impft. Da habe ich jetzt keine peer-reviewte Studie gefunden, sondern nur so Slides vom CDC, die aber auch eine ähnliche Impfeffektivität von so 70-80%, je nachdem, in welchem von diesen Impfnetzwerken das beobachtet wurde, angegeben haben. Aber das ist ja zumindest erstmal vielversprechend. Also das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es noch nicht, glaube ich, wirklich in der Studie jetzt publiziert wurde, aber genau, auch das ist ja durchaus vielversprechend und zeigt, dass man RSV doch anscheinend sehr gut vorbeugen kann. Genau, und der letzte Teil sind eben diese monoklonalen Antikörper, die Elena gerade auch nochmal angesprochen hatte. Und da gibt es schöne retrospektive Kohortenstudien aus Katalonien in Spanien, die auch eine dramatische Wirksamkeit gesehen haben. Auch so Hospitalisierung, also Schutz vor Hospitalisierung, eine Effektivität von fast 90% und auch ICU-Admission auch 90% Schutz davor. Also wirklich einen dramatischen Rückgang der Zahlen bei den ganzen jungen Kindern. Also das ist schon wirklich super cool.
Genau, das sind ja, glaube ich, diese Kurven, die sind schon ein bisschen älter, ne? Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal schon. Das ist wahnsinnig beeindruckend, wie krass gut dieses Zeug funktioniert. Ne? Also das ist wirklich, finde ich wirklich echt. Ja.
Genau, und deswegen ja auch wichtig, dass eine von beiden Optionen sollten alle auch gesund geborenen Kinder bekommen.
Absolut.
Ja. Ja, und dann vielleicht nur so als Mini-Ausblick zum Thema RSV, dass es noch eine neue, jetzt auch Zulassungsstudie zu einem zweiten monoklonalen Antikörper gibt. Es ist ja immer gut, wenn man mehrere zur Verfügung hat. Wir hatten ja schon gesagt, mit dem Ersevimab haben wir eigentlich einen super guten, aber genau für diese Situation auch gibt es jetzt eben noch einen zweiten, der heißt Klesrovimab. Das ist jetzt im September diesen Jahres in New England Journal die Zulassungsstudie erschienen oder die große Studie erschienen. 3000 Neugeborene sind da 2:1 randomisiert worden und auch der hat eine sehr gute Effektivität, über 80% Schutz vor Hospitalisierung. Also das genau ist auf jeden Fall auch ist was kommen wird. Ich glaube, in Deutschland ist er noch nicht verfügbar, meines Wissens Stand jetzt. Die EMA hat jetzt zur Zugelassung geraten. Das ist jetzt so der aktuellste Stand, den ich gefunden habe. Also ja, aber ich glaube, zu RSV haben wir einfach jetzt innerhalb von wenigen Jahren, also noch nicht mal 5 Jahre, und wir haben sozusagen ein breites Armamentarium, wie man immer sagt, an Wirkstoffen zur Verfügung. Also das ist echt super cool. Genau. Und dann habe ich als letzte Impfung noch eine Impfung mitgebracht, Elena, die du bestimmt in deiner Praxis auch täglich verimpfst, nämlich die Pneumokokkenimpfung. Mhm. Wie wird die abgenommen? Ich nehme an, da habt ihr eine 100%ige Coverage bei eurem Klientel, oder?
Ja, natürlich. Nein, aber doch, also das wird auch gut angenommen. Die Pneumokokken wird auch gut angenommen.
Genau, und auch über die Pneumokokkenimpfung haben wir ja schon mal kurz ein Update gegeben in der 78. Folge. Und es gibt aber noch ein neues Update. Und zwar diese Konjugatimpfstoffe da gibt es jetzt sozusagen nochmal einen neuen, der wahrscheinlich demnächst zugelassen wird. Es war ja so, der aktuelle Impfstoff, der jetzt so am meisten verwendet wird, ist der gegen 20 Serotypen gerichtete. Prevena 20 ist da der Handelsname. Früher hieß der irgendwie Apexna oder so. Und jetzt gibt es aber einen neuen, der gegen 21 Serotypen gerichtet ist. Also man denkt, okay, ein Serotyp mehr, what's the big difference? Aber wenn man jetzt mal sozusagen ins Kleingedruckte guckt, dann sieht man, dass die Serotypenabdeckung von diesem 21-valenten Impfstoff eben eine andere ist. Und der Hersteller beschreibt es jetzt zumindest so, dass die Serotypen, die von diesem neuen Impfstoff, der Capvaxive, dass diese Serotypen sein sollen, die gehäuft in einer älteren Population, zumindest in den USA, beschrieben wurden. Ich fand es jetzt allerdings sehr schwer, für Europa oder für Deutschland da zuverlässige Daten zuzufinden, welche Serotypen jetzt genau vorkommen und welche nicht. Ich habe ein paar Daten vom ECDC, also europaweit, gefunden und ja, die häufigsten Serotypen sind ehrlicherweise von beiden der Impfstoffe abgedeckt, aber
irgendwie muss man es ja auch vermarkten. Also was soll man machen?
Genau. Potenziell ist es natürlich, finde ich, schon ein spannender Ansatz. Ich meine, diese Pneumokokken haben irgendwie über 100 Serotypen. Es werden immer neue nochmal beschrieben. Und sich davon jetzt genau die Serotypen auszusuchen, weil die sind nicht alle gleich. Manche sind pathogener, andere, und das ist vielleicht nicht so, ich finde es jetzt nicht so unwahrscheinlich, auch zu überlegen, dass manche Serotypen vielleicht bei bestimmten Populationen, wie zum Beispiel den ganz alten Leuten, gehäuft vorkommen und dass man die dann eher in einem Impfstoff auch abdecken will. Ich glaube, nur Impfempfehlungen da zu machen und auch sozusagen insbesondere, wenn man es so macht wie die STIKO, dass man immer darauf wartet, bis man wirklich harte Daten vorliegen hat. Das könnte ich mir vorstellen, ist bei den Pneumokokken vielleicht nicht die sozusagen in die Zukunft weisende Strategie, weil sich natürlich auch die Zusammensetzung der zirkulierenden Stämme etwas ändert, dadurch, welche Impfstoffe ich verwende. Also wenn ich dann immer nur auf die alten Daten gucke, dann werde ich wahrscheinlich nicht die beste Impfentscheidung für die Zukunft treffen. Elena, was meinst du dazu?
Man muss aber sagen, es muss ja gute Daten geben, weil sobald eine Pneumokokkenbakteriämie vorliegt, also bei den schweren Pneumokokkeninfektionen, werden ja alle Isolate ins Referenzzentrum geschickt und dort untersucht werden. Also deswegen muss es eigentlich gute Daten geben und wird das ja eigentlich also dann kontinuierlich überwacht. Also bloß ich glaube, vielleicht ist sie jetzt einfach nicht zugänglich. Ne? Da muss man jetzt warten, bis die irgendwie veröffentlicht werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Daten ja letztendlich in die Impfstoffentwicklung mit einfließen werden.
Ja, das Thema Pneumokokken-Impfstoff ist auf jeden Fall komplex,
ja.
Durch diese vielen Serotypen.
Aber wäre total spannend auch. Ne?
Ja, ja. Und ich glaube, es ist ja super, dass man noch einen neuen Impfstoff jetzt, der andere Serotypen abdeckt, zur Verfügung hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, das war jetzt in nicht ganz aller Kürze, aber auf jeden Fall in aller Länge das Impfstoff-Staccato.
Ja. Und falls ihr gemerkt habt, es fehlt Influenza und es fehlt auch Covid, weil ich glaube, da lohnt es sich auch nochmal irgendwann drüber zu sprechen. Auch noch, was die mRNA-Impfung vielleicht für andere Erreger angeht als für Covid. Weil eigentlich wäre es doch schön, auch jeden Herbst eine Impfung zu haben, was ich mit Influenza und Covid zum Beispiel zusammen, oder?
Das ist ja
ganz schön.
Die sind ja auch in der Erprobung auf jeden Fall.
So, sehr gut. Und jetzt finde ich, kommen wir nochmal zu einem super guten dritten Teil, nämlich Elena hat uns einen richtig coolen Fall mitgebracht. Wir werden jetzt alle mitraten. Also genau. Wir tun so, als wenn wir mitraten, weil wir das Skript natürlich schon gelesen haben.
Genau, aber alle eigentlich so richtig, ja. Den Fall selber kennt ihr auch noch nicht, aber genau, ich habe den Fall mitgebracht und ein bisschen Hintergrundinformationen dazu, aber mehr will ich jetzt erstmal nicht verraten. Ich fange jetzt einfach mal direkt an. Das ist ein Patient, der ist 49 Jahre alt und hat sich in der Klinik vorgestellt. Und der Anlass war, der hat einen pulmonalen Rundherd im linken Oberlappen gehabt und ebenfalls eine mediastinale, zervikale und paravertebrale Lymphadenopathie. Er ist ja relativ jung. Genau, hat sich aber natürlich Sorgen gemacht. Und in der Vorgeschichte war es auch tatsächlich so, dass der im Mai 2022 Plattenepithelkarzinom der Lippe hatte. Das wurde operiert und auch die Halslymphknoten wurden entfernt. Und gleichzeitig wurde bei diesem ich finde ja relativ jungen Mann dafür, auch noch Nierenzellkarzinom Stadium 1 entdeckt, im Rahmen der sozusagen der Metastasensuche. Und das wurde dann entfernt. Das war alles kurativ, hat keine weitere Therapie erhalten. Gut, und 6 Monate später, nach dieser ganzen Geschichte, ist er dann aber zur Nachsorge gegangen und hatte erst ein MRT-Abdomen und einen CT-Thorax. Und da ist dann aufgefallen, dass er subpleuralen Herd hatte im linken Oberlappen und diese mediastinale und hiläre Lymphadenopathie, also das, was ich gerade schon erwähnt hatte. Daraufhin hatte man natürlich den hochgradigen Verdacht, weil der auch asymptomatisch war, dass es möglicherweise was Malignes ist, und hat den ins PET-CT geschickt. Und dort hatte er auch PET-positive Herde im linken Oberlappen und in den mediastinalen und zervikalen und paravertebralen Lymphknoten. Und daraufhin hat er sich jetzt zur Diagnostik vorgestellt. Wie gedacht, entweder mit Metastasen oder möglicherweise auch mit einem neuen Primarius in der Lunge. Und er hat sich vorgestellt, wie gesagt, aktuell beschwerdefrei. Er hat zwar angegeben, so 2 Monate vor dem CT der Lunge hatte er Fieber und Abgeschlagenheit. Und da wurde wohl auch Blut abgenommen von dem Hausarzt und da war ein Transaminasenanstieg auffällig. Und auch die Entzündungswerte waren leicht erhöht, aber die waren komplett rückläufig. Also ist man irgendwie davon ausgegangen, möglicherweise irgendein viraler Infekt. Hat sich dann aber wieder von alleine normalisiert und auch in der körperlichen Untersuchung war der Patient dann komplett unauffällig. Okay, und was macht man da natürlich in der Klinik? Man will Diagnostik machen, man möchte Proben haben und dann ist der Patient bronchoskopiert worden. Es war ein Areal, wo man ganz gut drangekommen ist. Dann hat man transbronchiale Biopsien gemacht in der Lingula und hat auch einen Ebus gemacht und hat die Lymphknoten punktiert, an die man drangekommen ist. In der Zytologie zeigte sich ein unauffälliges Aspirat aus den Lymphknoten. In der Histologie zeigte sich jetzt aber, das haben die Pathologen beschrieben, tumorfreies Lungengewebe mit granulomatöser Entzündung, Nekrosen und zahlreichen Pilzorganismen.
Oha.
Oha. Und jetzt hat der Pathologe aber geschrieben, DD-Histoplasmose versus Kryptokokkose.
Also wenn der Pathologe die Infektionskrankheit diagnostiziert, ist immer Vorsicht geboten. Ne?
Genau. Ich fand es ganz interessant, dass der das so geäußert hat und auch, dass der gesagt hat, Histoplasmose versus Kryptokokkose. Der Mikrobiologe, mit dem ich zusammengearbeite, der meinte dann auch so, nee, also das kann man ja auch erkennen. Also das kann man unterscheiden in den Präparaten. Das sieht man beim Mikroskopieren. Und leider war jetzt aus diesen Proben, die entnommen haben, die haben natürlich nur was an Malignes gedacht, haben die keine mikrobiologische Diagnostik abgenommen.
Das Leid der Infektiologie.
Genau, was wir Infektiologen ja lieben, ne? Also nicht lieben, also immer auch Proben in die Nativmaterial abnehmen für die Mikrobiologie.
Boah, aber ich muss sagen, bei dem Fall, ich wüsste nicht, ob ich Nativmaterial weggeschickt hätte. Das klang ja schon so wirklich voll nach Metastasen, ne? Und also,
Das kann man sicherlich, ja, kann man sicherlich hinterfragen. Denke ich auch, der kam halt ganz klar. Wenn man das Infiltrat gesehen hatte, hätte man auch an was Entzündliches denken können.
Okay.
Das weiß man ja nie bei den Rundherden letztendlich.
Stimmt.
Egal, das war hinterher ist man immer schlauer. Die haben es nicht gemacht. Und in den meisten Fällen braucht man es wahrscheinlich da auch nicht. Letztendlich hatten wir jetzt nur die Proben in Formalin fixiert und konnten da jetzt keine Kulturen mehr draus machen. Und der Mikrobiologe hat sich die Präparate dann selber nochmal angeguckt. Der ist dann in Patho gelaufen, hat sich dann nochmal mikroskopiert und sagt, Mensch, der hat recht. Das kann er wirklich nicht so richtig erkennen,
okay.
Ob das eine Histoplasmose versus Kryptokokkose ist. Naja, und dann haben die Kollegen, die den betreut haben, gedacht, Mensch, das hört sich ja irgendwie nicht so gut an, eine Pilzinfektion. Histoplasmose kennen sie nicht so richtig und haben mich dann die Infektiologin gefragt. Und dann letztendlich habe ich eine Anamnese nochmal gemacht, bin zu dem hin, wie den guten Infektiologen das natürlich machen sollen, nicht anhand der Akte. Dann hat der Patient mir erzählt, dass er vor Beginn dieser Symptome, wo er die erhöhten Transaminasen hatte und auch ein bisschen Entzündungswerte, dass er in Costa Rica war, kurz davor. Und im tropischen Regenwald war und in Hängematten nachts geschlafen hat, allerdings nicht in Höhlen, keine Höhlen besucht hat. Warum habe ich das natürlich sofort gefragt?
Weil die Histoplasmen in Höhlen wohnen.
Das ist doch so dieses Höhlen.
Ja, der Klassiker.
Ist der Klassiker.
Genau.
Gut, auf jeden Fall wurde dann weitere Diagnostik gemacht. Letztendlich ist parallel, haben wir dann gesagt, okay, wir machen eine Serologie auf Histoplasmose, Kryptokokkose, gucken uns das nochmal an. Und der Mikrobiologe hat die Proben aus der Pathologie sich nochmal genauer angeguckt und hat eine PCR-Diagnostik daraus gemacht. Parallel muss man aber sagen, weil dieser Patient so Angst hatte, dass es doch möglicherweise Krebs ist und er 2 verschiedene Sachen haben und auch die anderen Kollegen nicht so sicher war, ist noch eine Watz gelaufen. also eine Operation mit Keilresektion des linken Oberlappens und auch mit einer Lymphknotenexzision. Und letztendlich ist in diesen endgültige Diagnose, hat der Pathologe nochmal geschrieben, das fand ich eigentlich ganz süß, ja, ich sehe jetzt in den entnommenen, also in den operativ entnommenen Proben das Gleiche, wie ich vorher auch schon gesehen habe, in der transbronchialen Biopsie, das ist alles voller Pilze. Und parallel hat auch der Mikrobiologe die PCR-Diagnostik durchgeführt. Erstmal in der fungalen 18S-RNA-PCR war das positive endemische Mykosen. Und der konnte dann aber auch in der Nested-PCR nachweisen mit 99%iger Übereinstimmung mit Histoplasma capsulatum. Also dieser Patientin hatte letztendlich, und auch die Serologie war positiv für Histoplasma-Antikörper.
Und was war denn mit dem Antigen, Urin-Antigen? Habt ihr das auch gemacht?
Das haben wir nicht gemacht. Aber weil ehrlich gesagt eher das diagnostische Schwierigkeiten sind, weil ich gar nicht genau wusste, wo schicke ich das jetzt hin.
Achso, ja, also wir hatten tatsächlich auch so einen Fall kürzlich und das geht ans RKI, also das geht ans Referenzzentrum, war aber, ich weiß gar nicht mehr, wie das
war. Da haben wir die Serologie hingeschickt, glaube
genau,
ich.
Genau. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, das hat jetzt auch keine, also es wird ja überall in der Literatur geschrieben, man soll das irgendwie als Verlaufsparameter unter Therapie oder so nehmen. Aber ob das jetzt, also ich glaube bei der Patientin, ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so genau, ob das positiv oder negativ war, aber ja.
Ja.
Und apropos Therapie, was habt ihr jetzt mit dem gemacht?
Wir haben gar nicht viel mit dem gemacht. Also ehrlich gesagt, nichts. Ich habe einfach gesagt, wir behandeln den jetzt nicht. Der Patient ist halt nicht immunsupprimiert gewesen, der hatte keine andere Therapie. Wir haben auch nochmal Umgebungsdiagnostik gemacht, auch HIV-Test etc. Es war alles negativ. Und somit haben wir gesagt, okay, keine antimykotische Therapie. Die chirurgischen, man muss sagen, die Läsionen waren jetzt ja auch alle entfernt, ne? Die intrapulmonalen und auch die Lymphknoten waren raus und haben jetzt gesagt, okay, das soll erstmal kontrolliert werden bei diesem Patienten. Und
super.
Tatsächlich hatte der auch ein Kontroll-CT nach 3 Monaten und es war auch komplett unauffällig. Keine neuen Läsionen und dem Patienten ging es klinisch gut. Und damit wollte ich eigentlich eine Überleitung machen, einmal zu dem Thema nochmal, was ist Histoplasmose eigentlich? Und es gibt einen IDSA-Guideline von 2007 zur Histoplasmose, die jetzt für die pulmonale Histoplasmose aber geupdatet wurde dieses Jahr. Also nochmal geguckt wurde, okay, welche Therapie sollte man wirklich durchführen oder sollte man überhaupt eine Therapie durchführen? Genau. Okay, da wir aber jetzt so weit fortgeschritten sind in der Zeit und wir unsere Hörerinnen nicht überstrapazieren möchten, haben wir uns überlegt, dass wir nochmal eine Einzelfolge zur Histoplasmose machen und dann werden wir nochmal genauer auf diesen Fall eingehen und auch zur Diagnostik, Klinik und Therapie der Histoplasmose, auch disseminierten Histoplasmose bei Immunsuppression. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fundstück der Woche. Till, was hast du denn mitgebracht?
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, was ich mir vorgenommen habe zu lesen. Aber genau, was ich ja noch nicht selber gelesen habe. Aber ich fand es trotzdem sozusagen ein bisschen zeitgemäß. Das ist schon ein bisschen älter. Parable of the Sower heißt das im Englischen. Und auf Deutsch heißt es die Parabel vom Sämann. Naja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen dystopischer Roman, der in den USA spielt. Sozusagen in den Jahren 2024 und 2025 und geht sozusagen um so ein bisschen ähnliche Tendenzen, wie sie jetzt gerade tatsächlich mit so einem sozusagen so autokratischen Herrscherpräsidenten in den USA tatsächlich stattfinden. Also das war jetzt eine Empfehlung und das will ich auf jeden Fall mir durchlesen. Klingt ein bisschen gruselig, aber sozusagen so Nostradamus-mäßig weit in die Zukunft geschaut. Ja.
Ja, ich kann ja mal weitermachen. Ich habe 2 Fundstücke. Also für eins wurde ich schon vorab quasi, ich möchte sagen, verlacht, aber ich bin ja bei Proxy großer Taylor Swift-Fan geworden, wegen meiner Tochter, muss ich sagen. Und ich mag das neue Album tatsächlich sehr. Auch in meiner Familie wurde ich davon schon geschmäht. Es sei ein Zusammenklau von beliebigen Pop-Songs anderer Künstler, aber egal, ich finde es trotzdem gut. So, und das Zweite, ich glaube, den Podcast hatte ich auch schon mal empfohlen, den habe ich von meinem Sohn mich inspirieren lassen, ich habe von gar nichts Eigenes dabei, und zwar ist der Podcast Geschichten aus der Geschichte, den hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, das sind 2 so Österreicher Historiker, und jetzt möchte ich aber eine Folge empfehlen, weil sie geht um mein Lieblingstier, und zwar ist mein Lieblingstier, ich weiß, vielleicht wisst ihr es auch gar nicht, der große Panda aus China, und da gab es eine Geschichte jetzt, ich glaube 540 war das. Da geht es nämlich um die Geschichte, wie der Panda entdeckt wurde, was der auch für eine politische Rolle gespielt hat, so in den China-Europa-Amerika-Beziehungen. Sehr interessant. Also besonders die Folge kann ich sehr.
Das muss ich mir unbedingt anhören, weil die Panda sind ja so unglaublich tollpatschig.
Es war mir gar nicht klar, wie das sich alles entwickelt hat. So ist ja auch die Einleitung für den Podcast. Aber es ist sehr, sehr spannend.
Cool. Die Jagd nach dem großen Panda.
Die Jagd nach dem großen Panda, genau.
Wow. Klingt gut.
Sehr gut. Ja, ich habe diesmal als Fundstück der Woche eine Serie mitgebracht, und zwar The Sinner auf Netflix. Das ist so eine psychologische Krimiserie, in der der Ermittler Harry Ambrose komplexe Verbrechen aufklärt, sozusagen. Am Anfang der jeweiligen Staffel passiert immer ein Mord. Man denkt erst, ja, ist doch total klar, wer Täter und Opfer ist, aber das wird dann im Verlauf total spannend. Da findet noch total viele Sachen raus. Also das kann ich wirklich extrem empfehlen.
Super. Oh.
Okay, wow, das war eine sehr lange Geburtstagsfolge.
Ja.
So ist das, wenn drei PodcasterInnen anfangen zu erzählen zu dürfen, was sie erzählen wollen. Ne?
Nicht immer so mit Gästen, wo wir gar nicht so viel reden dürfen. Jetzt dürfen wir erstmal wieder selber reden, dann gibt es kein Halten mehr. Na gut.
Sehr schön, dann hören wir uns demnächst unter anderem zur Histoplasmose wieder.
Genau. Tschüss.
Tschüss.